Eigentlich ist ja schon alles gesagt von Sabine, aber ich bleibe trotzdem mal hier vorne. Ich habe ja Unterstützung mitgebracht. Ihr liebt ja, ich lebe, liebe ausgefallene Krawatten. Gemeinsam zum Wie einander. Wir haben vor dem Gottesdienst festgestellt, dass es bei so einem Segelschiff durchaus in der Größenordnung, das schafft nur Jack Sparrow oder MacGyver, die würden das vielleicht alleine segeln können. Aber sonst braucht man eine gute Mannschaft. Also etwas, was zusammengehört, zusammenarbeitet, Hand in Hand miteinander unterwegs ist, um dann auch etwas in Bewegung zu setzen, sicher unterwegs zu sein. Ich gucke jetzt nochmal von der anderen Seite. Wer mich kennt oder meine Frau und mich kennt, der weiß, die beiden, die spielen gerne. Ob das nur zu zweit ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, aber sonst, wenn Kinder, Enkel da sind, auch miteinander oder wenn es in der Gemeinde einen Spielenachmittag gibt, dann sind wir auch gerne dabei. Aber was uns lehrt, ist ja einfach, bei Spielen braucht es Spielregeln. BUler wissen das, an einer Stelle spiele ich gerne mit ihnen UNO und dann macht der Pastor etwas zur Verdeutlichung, er spielt nicht nach den Spielregeln. Er gewinnt einfach. Er schummelt, er betrügt, er schiebt die Karten unter und was weiß ich was, er darf das. Also, und das Beste, was ich dann erlebe, wenn dann BUler sagen, mit dir spiele ich nicht mehr. Dann ist das Ziel erreicht, dass sie begreifen, hallo, Regeln machen durchaus Sinn. So, und jetzt springe ich einmal nochmal mit euch sozusagen. Wie sieht es aus in dem Spiel des Lebens? Gibt es da auch Regeln, an die wir uns halten müssen im Miteinander? Wie man sich benimmt, wie man mit anderen auskommen kann, sich ergänzt? Welche Regeln sind förderlich? Ich weiß, das ist stark vereinfacht, weil wenn die anderen sich nicht dran halten, du hast was vom Frieden gesagt, das wäre ja schön, liebt eure Feinde. Ja, aber wenn die nicht wollen, dann stehe ich da ziemlich komisch davor. Also, aber es ist grundsätzlich gut und hilfreich. Wie können wir uns in so ein Miteinander einfügen? Was fördert ein Miteinander oder diese Wortneubildung, das Wir einander? Nicht das Ich bestimmt das Wir, sondern das Wir miteinander. Und genauso ist es in der Gemeinde nämlich auch der Fall. Das funktioniert nicht einfach von selbst. Klar, es gibt eine Gemeindesatzung, wunderbar. Schön. Es gibt gewisse Spielregeln, Absprachen, Zuständigkeiten. Selbst ein Gottesdienst hat eine gewisse Ordnung, weil sonst wäre es ja Chaos pur. Wenn jeder dann das machen würde, was er wollte, ihr macht Musik, wann ihr wollt, die Technik sagt, ja, ich habe keine Lust, ihr kriegt da nichts vorne drauf, der Pastor sagt, ich komme heute nicht oder ich bleibe sitzen, weil Sabine mir schon alles weggenommen hat. Also es wäre Chaos, wir hätten nichts von dem Ganzen. Also, nicht nur irgendwie soll etwas gestaltet werden, sondern es soll letztendlich gut gestaltet werden. Das Miteinander, mit Wertschätzung. Oder, ja, wir haben so etwas gehabt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, zumindest unsere Gemeindemitglieder, wir haben mal so werteorientierte Haltungen für das Miteinander in unserer Gemeinde. Drei Jahre ist das schon her, dass wir das mal ausgeteilt haben. Und wenn ich ehrlich bin, hat es funktioniert? Längst nicht überall. Und von daher gucken wir heute in einen alten Gemeindebrief rein. Einen Brief, den der Gemeindegründungsspezialist Paulus geschrieben hat, an Christen in einer Stadt, Kleinasien, Philippi. Und wir finden einige hilfreiche Hinweise, um miteinander nicht nur auszukommen, sondern miteinander zu leben, miteinander zu gestalten. Ist nun bei euch Kritiksucht, entmutigende Jammerei? Lebt jeder für sich? Ist das Klima zwischen euch unterkühlt und verurteilt ihr einander? So macht meine Traurigkeit über euch komplett und jeder setze seine Meinung durch. Seid lieblos zueinander und widersprecht stets dem anderen. Lasst nur nicht zu, dass deine Ehre gekränkt wird und zanke so lange, bis du zu deinem Recht gekommen bist. Lass nur deine Meinung gelten, weil nur du die richtige Erkenntnis und das Wissen hast. Alle anderen sind dumm. Und jeder sei immer darauf bedacht, dass er nicht zu kurz kommt, dass er groß herauskommt und den anderen in den Schatten stellt. Lasst euch bloß nicht von der Gesinnung Jesu Christi bestimmen. Was? Wieso lacht ihr? Steht das nicht in eurer Bibel drin? Also, ihr habt natürlich recht. Es ist der absolut falsche Text. Und es hätte mich echt traurig gemacht. Vielleicht wäre ich dann wirklich gegangen, wenn da keine Reaktion gekommen wäre. Gesagt, das schlucken wir jetzt einfach alles. Also, im Ernst, gucken wir uns das lieber an, was in der Bibel drin steht, in Gottes Wort drin steht. Aber vielleicht merkt ihr, das war mal so auf links gedreht. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Ach so, ja, Licht hat seinen guten Grund. Genau, da war ich mit meinen Gedanken schon weiter. Gemeinsam zum Wir einander. Das heißt, es geht nicht nur darum, das delegieren wir, macht Pastor, machen die Ältesten, sondern wie kriegen wir das hin? Und dazu sozusagen haben wir dieses kleine Einmaleins, die Grundlagen des Miteinanders. 8x6? Okay. 7x9? Ja, erste Hochrechnungen werden angestellt, genau. Also, mathematisch lässt sich das leicht lösen. Schon in der Grundschule lernen Kinder so etwas Kleines einmal eins. Grundlagen der Mathematik. Vielleicht nicht jedermanns Fall, okay. Aber das, was Paulus hier in diesen ersten Versen schreibt, ist etwas, so etwas wie ein kleines einmal eins. In diesem allerersten Vers schreibt er es rein. Manches wird sich auch darüber hinaus als sehr hilfreich erweisen, aber es geht wirklich darum, wie können wir das miteinander gestalten. Ich lasse das mal so vor Augen stehen. Und er beschreibt es als eine Tatsache, nicht als einen Aufruf oder eine Ermahnung, ihr müsst, ihr sollt, macht. Nein, er geht davon aus, es ist vorhanden. Und jetzt lasst uns das mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, so die einzelnen Dinge. Sprich, das erste, ganz simpel und einfach, das ermutigende Wort. Also, eigentlich stimmt das so gar nicht. Eigentlich müsste ich das anders formulieren, so dieses Ermahnung in Christus. Was meint Paulus hier eigentlich? Grundbedeutung ist, ich rufe jemanden herbei. Nicht ich zitiere jemanden herbei, sondern ich rufe jemanden zu mir. Aber nicht eben halt nach dem Motto, komm her, was hast du wieder angestellt? Komm mal her, wir müssen mal miteinander reden. Sondern eben nicht mit dieser Absicht, ich mache dich zur Schnecke oder du hast was falsch gemacht oder ich brandmarke irgendein Versagen, sondern es geht eigentlich mehr um ein Werben, also eine Einladung. Da hat vielleicht jemand einen Fehler gemacht, ist in die Irre gegangen und jetzt bemühen wir uns darum, hey, bleib nicht draußen, steck den Kopf nicht in den Sand, gib nicht auf, sondern ich bring dich zurück, ich habe Interesse an dir, ich sorge mich um dich und der andere braucht meine Liebe. Und ihr merkt, das ist ganz was anderes. Kopf waschen fällt leichter. Aber die richtigen Worte finden, jemanden wirklich zu ermutigen, zu unterstützen. Das ist die andere Seite. Also Liebe, die spürbar wird. Und jetzt könnte ich natürlich jeweils fragen, passiert das bei uns? Haben wir so ein Klima der Ermutigung, zu sagen, Mensch, das hast du toll gemacht? Ich fand das Sven zum Beispiel toll. Nora, du musst herhalten. Aber bei dem Kanon, ne, erst falscher Text, und da habe ich im Stillen gedacht, kriegt sie das hin? Und du hast das hingekriegt. ich fand das toll. Hätte ich dir sonst hinterher sagen wollen, aber ganz spontan zu sagen, wow, gut, also absolut super, dass Fehler gemacht werden. Ich wünsche mir das in unserer Gemeinde, dass wir eine Fehlerkultur haben können. Nicht, um sie mit Absicht zu machen, aber ich erfahre Ermutigung und nicht, du hast aber. Also, Paulus sagt, ist da. Okay, der tröstende Zuspruch. Ihr merkt, das geht so Hand in Hand. Schon Kinder brauchen Ermutigung, brauchen Zuspruch, brauchen Anerkennung und Trost. Du schaffst das. Manchmal ist das ganz schön schwer. Aber oft nehmen wir das als zu selbstverständlich hin. Wie war das? Nicht gemeckert ist genug gelobt. Also reicht. Aber ist das wirklich kein Wort wert? Paulus hat hier eine Bewegung vor Augen. Er wünscht sich etwas und er sieht es in der Gemeinde, dass man sich aufeinander zubewegt. Dass man einander begegnet, einander wahrnimmt, einander sieht, miteinander redet, einander Lebenshilfe gibt. Diesen Zuspruch der Liebe. Und ich setze das mal in Klammern. Und wenn ich das Gefühl habe, dann kann mir der andere auch mal freundlich, aber bestimmt, so habe ich es manchmal schon gesagt, vor Schienbein treten, wenn ich was falsch gemacht habe. Aber wenn ich weiß, das ist die Haltung, da lebe ich mit. Also Zuspruch der Liebe. Wie zeigt sich deine Liebe zum anderen, wie zeigen wir einander diesen tröstenden, liebevollen Zuspruch? Ihr könnt jetzt sagen, übt das mal hinterher. Nach dem Amen, beim Kaffee trinken, üben wir das miteinander. Hey, ich war weiter, genau. Die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr da was mit anfangen könnt. Das hört sich erstmal entweder sehr schwer an, sehr theologisch, theoretisch. Aber Gemeinschaft ist im Neuen Testament mehr oder ganz was anderes, als wir oft so unter Gemeinschaft verstehen. Wenn wir von einer guten Gemeinschaft reden, ich habe das schon mal gesagt, ist das, was wir heute Morgen haben, eine gute Gemeinschaft, weil die alle nach vorne guckt und dem Nachbarn nichts tut? Ist das gute Gemeinschaft? Also ich glaube nicht unbedingt, sondern die gute Gemeinschaft, das ist mehr als nur eine gute, vielleicht entspannte Atmosphäre. Bei den ersten Christen war das etwas, das klang eben schon an, sie haben alle Dinge gemeinsam. Und das, sie haben geteilt miteinander. Gemeinschaft durch den Heiligen Geist ist etwas, was von Gott her möglich wird, über unsere Grenzen hinweg. Der Heilige Geist, der in jedem Christen, in jedem einzelnen Christen wohnt, der uns dabei helfen will, Gott groß zu machen, indem er uns eine Vielfalt an Gaben gibt, eine Menge an Frucht wachsen lassen will, aber auch, dass er uns beieinander hält und zueinander führt. Wir sind so unterschiedlich. Also von daher brauchen wir diese gemeinschaftsstiftende Kraft des Heiligen Geistes über alle trennenden Grenzen, alle Vorbehalte und manchmal auch Vorurteile hinweg. Und nochmal, Paulus sagt, das ist da. Er zeigt sozusagen uns den Daumen hoch. Was hält uns zusammen? Und noch eins stellt Paulus fest, er sagt, da gibt es eine herzliche Verbundenheit. Herz und Herz, die zueinander gefunden haben. Nichts Theoretisches. Einheit lässt sich nicht einfach nur mit Worten ausdrücken. Leben muss gelebt werden, geteilt werden. Und ich glaube, da kann man viel von dem spüren. Ausgleichen bei Fehlern zum Beispiel. Zur Hand gehen. Einspringen, einfach da. Das heißt, manches muss wirklich praktiziert werden. Das heißt, es muss in die Praxis, ins Leben hinein. Das kann ich mir nicht nur vornehmen. Und darum geht es Paulus. Er benutzt hier Begriffe wie Herzlichkeit und Barmherzigkeit. Für die Hebräer ist das etwas, was aus den Eingeweiden herauskommt, also von ganz tief innen und nicht per Emotion von außen, du guckst mich an und ich reagiere drauf. Herzlichkeit zielt auf Zuneigung zu dem anderen als eine bewusste Entscheidung. Ich will das. Ich nehme es mir vor. Ich arbeite dran, wenn es nötig ist. Oder Barmherzigkeit, eben halt trotz der Fehler miteinander auskommen zu wollen. Im Kleinen, in der Familie, in der Ehe, aber auch im Großen. Und uns zu vergeben und immer wieder aufs Neue anzunehmen. Leute, es sagt keiner, dass das einfach ist. Auch wenn ich das als kleines Einmaleins beschrieben habe. Ihr könnt euch schon freuen, gleich geht es noch ans große Einmaleins. Aber ohne Aufgaben sozusagen. Also wie gelingt es uns, diese Verbundenheit, die Paulus dort sieht, zu leben und eben halt kein auszugrenzen, sondern offen zu sein, Hände auszustrecken, Herzen zu öffnen füreinander. Und Paulus, ich habe schon angedeutet, er wünscht sich noch mehr. Und das ist sozusagen das große Einmaleins. In diesem zweiten Vers sagt er, macht mich vollends glücklich. Und dann zählt er das auf. Und da geht es ähnlich weiter, könnte man jetzt auch sagen, wenn man sich die einzelnen Dinge anguckt. Dieselbe Gesinnung. Mein erster Eindruck war, dieselbe Gesinnung. Weil wir wollen doch eh alle das Gleiche. Also das ist ein bisschen schwach, Paulus. Das hättest du eben auch schon nennen können. Aber wollen wir alle das Gute, das Richtige? Klang das nicht eben in dieser Umkehrung schon fast an? Wenn alle das wollen, was ich will, dann läuft das doch. Also jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Aber haben wir dieselbe Gesinnung? Es geht um mehr als um ein reines Denken. Es geht um mehr als unsere Gefühle. Es geht um mehr als um ethische Erwägungen, um unseren Willen. Können und wollen wir dasselbe denken und tun? Und wie viel Zeit nehmen wir uns dafür, eine Meinung eines Sinnes zu werden? Ihr merkt schon, das braucht mitunter Zeit, Kraft, Anstrengung, Entscheidung. All das fließt hier mit ein. Und wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet es auch ein Ringen. Und dass es braucht, ist es eben halt manchmal auch nicht ganz so einfach. Nicht ein demokratisches Abstimmen, wer ist dafür? Das können wir bei manchen Sachen so machen, aber längst nicht. Es ist nicht das Gleiche wie ein vertrauensvolles, ein überzeugtes Miteinander, was hinter gemeinsamen Entscheidungen auch steht und sie trägt. Das ist mehr. Also, dieselbe Gesinnung und das nächste wird nicht weniger, dieselbe Liebe. Da merken wir, das geht eben halt um mehr als Gedanken, als eine Theorie, als so eine Denke. Nur durch Liebe kann die Kluft zwischen Menschen geschlossen werden. Und nur durch Liebe ist Annäherung von unterschiedlichen Meinungen möglich. Wir merken das an den Stellen, wo Meinungsverschiedenheiten auftreten. Und mich sträubt es fast, so eine Bundestagsdebatte als Beispiel heranzuziehen. Aber da wird lautstark, ja eben halt nach meinem Dafürhalten nicht miteinander gerungen, sondern da wird gegeneinander. Und da wird, die anderen machen das falsch und nur wir wissen es richtig. Und hier steht im Griechischen der oft strapazierte Begriff der Liebe im Deutschen, aber Agape im Griechischen, also einer hingebungsvollen, ja einer aufopfernden Liebe. Und da merken wir, aufopfernde Liebe, hingebende Liebe, das heißt, da hat der andere mehr davon als ich. Will ich das? Das ist kein Raum für Rechthaberei, kein Raum für Egoismus. Menschen kommen nur dort wirklich so zusammen, in diesem Sinne, wo mindestens einer sich hingibt und sich dem anderen zuneigt. Wenn uns diese Liebe bestimmt, dann bemühen wir uns zumindest darum, vom anderen her zu denken, den anderen zu verstehen. Warum denkt der so? Und nicht gleich, ich bemühe ein altes Bild, HB-Männchen zu spielen. Also emotional unter der Decke zu hängen, und das dann vielleicht auch direkt nach außen hin zu spiegeln, sondern warum sagt der das? Warum denkt die so? Was ist dahinter? Ich möchte es wissen, erklär es mir. Und nicht schon wieder weiter zu sein, in meinen Gedanken oder innerlich schon das Messer zu wetzen zu sagen, so, ich hole zum großen Gegenschlag aus. Also, dieselbe Liebe, und die brauche ich von oben. Und es geht weiter, dieselbe Eintracht. Ich weiß nicht, woran ihr denkt. Mein erster Gedanke, Eintracht Frankfurt. Ist zwar nicht mein Verein, wenn ich überhaupt einen habe, aber ich habe mich gefragt, warum hat der Verein denn das in seinem Namen drin? Aber vielleicht bildet es sehr gut etwas von diesem Wir-einander ab. In Fußballmannschaften nützen nicht nur die Stars was, sondern da muss das auch im Miteinander gehen. Und wenn die sich nicht grün sind, dann kann da einer gerne losdribbeln und das machen, ich mache das alleine. Das geht nicht lange gut. Also, was soll hier zum Ausdruck kommen? Dieselbe Eintracht meint mehr als ein Herz und eine Seele zu sein. Gemütlichkeit und Fröhlichkeit allein sind zu wenig. Hier geht es eigentlich vom Begriff her um dieselbe Psyche. Das heißt, Leben zu teilen miteinander, sich verbindlich zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen und zwar füreinander. Das ist so dieses Hand in Hand. Und Ketten, das wissen wir, die sind oft an der Stelle oder in aller Regel an der Stelle schwach, wo es das schwächste Glied erreicht. Was nützt das? An der einen Stelle hält es fest, aber an der anderen nicht. Wie können wir gemeinsam den Willen unseres einen Gottes ausführen? Das wäre dieses, dieselbe Eintracht und wir halten darin zusammen und die Deckung, die kommt nachher noch dazu. Und auch das wird genannt, dasselbe Ziel, so wie ein Rädchen ineinander, es greift immer eins zum anderen. Es ist nicht nur eine Gesinnungsgemeinschaft, nicht nur irgendwas, wir haben dieselben Absichten oder diffusen Vorstellungen von dem, ja, wie Gemeindearbeit aussehen soll. So, sondern die Frage nach unserem gemeinsamen Ziel meint auch nicht zu sagen, jetzt formuliert doch mal bitte schön als Älteste, welche Vision haben wir? Oder wir waren gestern auf dem Ältestenrat zu sagen, Leitbild 2030 für die Stiftung Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland. Deckt es das? Es hilft uns, ja, etwas vielleicht nicht nur zu erträumen, sondern daran zu arbeiten. Sondern es geht um das Grundziel, die Grundlinie. Unser Ziel kann nur sein, wir haben es gesungen, nur ist uns das bewusst gewesen, Jesus zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben, ihn groß zu machen und ihn bekannt zu machen. Ich habe das gerade heute Morgen noch in einem Buch gelesen, dass in der Welt es oft so zugeht, jeder versucht selber groß rauszukommen. Ich habe ein Copyright auf eine tolle Idee und, also Hauptsache ich. Und in der Gemeinde, da muss es heißen, Hauptsache Jesus. Hauptsache Gott, ihm die Ehre und nicht, ja, das macht der Pastor, das machen die Diakone, das ist der oder die Idee kommt von dem, das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist wirklich, Gott die Ehre zu geben, soli deo gloria, das haben schon viele vor uns gedacht. Also in letzter Konsequenz wirklich, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, wir stellen Jesus in den Mittelpunkt unseres ganz persönlichen Lebens und des gemeindlichen Lebens. So, das hört sich bislang ja alles ermutigend an. Tut mir leid oder auch nicht, weil Paulus hat auch das andere im Blick. Der hat nicht die rosarote Gemeindebrille auf und sagt, ja, das läuft alles toll und das könnt ihr noch toller machen. Er sieht auch die Problemzone. Was gefährdet dieses Miteinander? Und das beschreibt er auch in zwei Versen drin. Probleme, die es schwer machen, miteinander zu leben. Gemeinsam leben, eine Gestalt zu geben. Und das Erste, was er hier nennt, ist einfach Selbstsucht. Also Neigung zur Bestechlichkeit oder Korruption. Leute, guckt euch um. Was begegnet uns in der Gesellschaft? Was ist denn das? Selbstsucht, Eigennützigkeit, der eigene Vorteil, da muss doch etwas für mich herausspringen. Und dieses Denken ist weit verbreitet. Was habe ich davon? Warum soll ich das denn machen? Was kommt denn für mich unterm Strich dabei heraus? Und wenn wir so fragen, auch in der Gemeinde, Leute, dann haben wir den Tod im Topf. Das geht furchtbar schief. Also, Wie sieht es aus? Bekomme ich das, was ich will? Ich will Informationen. Wenn nicht, mache ich nicht mit. Ich will Anerkennung. Die brauche ich, ja. Aber ist das mein Ziel? Ist das meine Motivation? Selbstsucht. Also ich sehe das als ein Warnschild, ein aufgestelltes. Ich mache das jetzt nicht so ganz breit. Thema Eitelkeit. Ich möchte groß herauskommen. Ich brauche das Rampenlicht. Ich brauche die Anerkennung. Und wer dazu neigt, der wird in der Gemeinde keine Aufgabe übernehmen, die nicht gesehen wird. Also wenn ich jetzt fragen würde, so wer putzt demnächst die Klos an der Stelle, wenig Chancen. Also Aufgaben im Hintergrund, unbemerkt, Seelsorge, Gebet, Besuch vielleicht, all das zu sagen, nee, es geht nicht darum, ich kriege einen Orden, ich kriege Streicheleinheiten, all das sagt, nein, das funktioniert nicht. Aus Eitelkeit, als Motivation unten drunter. Das nächste Stichwort, Überheblichkeit. Ich habe das bewusst ein bisschen anders formuliert, als es hier steht und negativ. Die gute Nachricht hat hier, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Aber das wäre eigentlich so dieses, ich bin mehr wert, ich bin wichtiger und eigentlich steht hier etwas von Demut, so ein völlig unmodernes Wort, Niedrigkeit. Und es beschreibt die Haltung unserer Selbsteinschätzung zuallererst gegenüber Gott. Wie stehst du? Bist du da oben drüber? Wie stehst du vor Gott? Dieses Bewusstsein, ich kann vor Gott nichts vorweisen. Da ist nichts. Also nicht von wegen Leistungsprinzip. Ich bin Sünder und ich werde mich auch dem anderen gegenüber nicht auf das hohe Ross setzen können. Wir sind da auf einer Linie. Also keine Chance. Und spannend wird es durch diese Aufforderung, den anderen höher zu achten als sich selber. Nimm dich zurück, nimm dich nicht so wichtig. Gelingt mir das? Gelingt dir das? Gelingt uns das in unserem Miteinander? Ist das spürbar für den anderen? Und auch wenn das schon anklang, Egoismus. Mir fallen Aussprüche ein, wie wenn jeder an sich denkt, oder ist an jeden gedacht, ist doch wunderbar. Oder jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Karikatur dessen. Aber warum entstehen solche Aussprüche? Sie bilden etwas ab. Nur das ist ein guter Gottesdienst, der mir etwas bringt. Wir könnten das ausprobieren, indem wir jedem von euch vor Beginn des Gottesdienstes Karten, so, was weiß ich, wie bei Let's Dance oder sonst was, wo wir eine Wertung rausmacht, gehen das dann durch. Wie war das heute mit der Technik? Eine 2, 3, 4 bis 10 hoch. Wie war das heute mit der Leitung? Wie war das heute mit der Begrüßung draußen? Wir fragen hinter die Kinder, wie läuft das da? Der Pastor, was war das mit Verkündigung? Echt? Und dann zu sagen, ja, hat es mir was gebracht? Also, mein Teller muss voll sein und ob noch was für andere da ist, ist mir doch egal, wenn wir so Picknick miteinander machen oder etwas teilen. Hauptsache ich. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier vorne sagen, das kommt bei uns überhaupt nicht vor. Ich kann euch nämlich nicht dahinter gucken oder ins Herz reingucken. All das. Aber ein Paulus wünscht sich wirklich zu sagen, gemeinsam zum Wir einander. Wie kann das gelebt werden? Und jetzt schließe ich in dem Sinne mit dem Eigentlichen. Und zwar mit dem. Weil das ist der Vergleichspunkt. Das ist das alles Entscheidende, das lege ich nicht aus, sondern hört es, nehmt es auf, nehmt es zu Herzen. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen sich alle, ohne Ausnahme ergänze ich, müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Alle Ehre, Gott dem Vater, das ist das alles Entscheidende. Wenn ich das Ganze in einem Bild zusammenbringe, dann würde das vielleicht dabei herauskommen. Die Grundlage für ein tragfähiges Miteinander ist das Vorbild Jesu. Und dann kann das mit diesem, was schon da war in Philippi, bei uns hoffentlich auch, die Grundlagen, die Einheit und auch das andere angegangen werden. Und ich habe dann einmal zum Schluss unser Bild geändert. Gesagt, wenn das überall zum Tragen kommt, dann erleben wir miteinander. Dann wird Gott geehrt. Nicht America first, Jesus. Jesus an die erste Stelle. Bei mir, in meinem Herzen. Und was bei dir passiert, das kannst nur du entscheiden. Aber wenn wir uns da treffen, dann zielt alles auf Jesus. Und dann, glaube ich, können wir nicht nur Gemeinde verändern, dann können wir die Welt verändern, wenn Jesus an diese erste Stelle kommt. Dazu ein Amen.